also wirklich so ein Hardcore-Avantgarde-Typ, fährt nach Solingen und klingelt bei Cornelia Froboess und sagt, Sie sind mein großes Vorbild, hier ist meine Platte. Also, das ist die mit den drei Löchern. Ja?
Da hat sich niemand gefreut, denke ich. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Disco 80, dem besten Podcast von zwei Männern ohne Haare. Und wir sind ja in die vierte Staffel gestartet und haben von mehreren Zuhörern die Bitte gehabt, wann kommt denn endlich mal wieder ein interessanter Gast? Und dem kommen wir heute nach, und zwar so richtig. Wir haben heute da das Gründungsmitglied von DAF. Er hat bei Fehlfarben gespielt und macht es immer noch so wie bei Der Plan. Und ist als Pirolator unterwegs. Zudem hat er mit Atatak eines der einflussreichsten Labels Deutschlands mitgegründet, das auch immer noch existiert. Und heute ist er hier. Willkommen, Kurt Dahlke.
Hallo, guten Tag.
Ja, hallo auch von mir.
Das freut uns ja, dass wir den Herrn hier im Hause haben, der so viel Musikgeschichte in Deutschland mitgestaltet hat. Und ich würde sagen, bevor wir richtig einsteigen, wie immer machen wir das mit Lügen und Wahrheiten. Du hast für uns drei Dinge, die du uns erzählst, zwei stimmen, eine nicht. Am Ende des Podcasts erfahren wir, was stimmt und was nicht.
Ja, gerne. Meine drei Thesen sind, erste, ich habe im Jahre 1984 Aufnahmen im Can-Studio mit Jacke Liebezeit gemacht, die nie auf Tonträger erschienen sind. Die zweite, der Bandname Deutsch-Amerikanische Freundschaft wurde an einem Küchentisch in Gevelsberg von Michael Kemner erfunden.
Okay.
Und die dritte ist, Stücke des Albums Monarchie und Alltag der Fehlfarben können nicht korrekt auf einer korrekt gestimmten Gitarre begleitet werden, weil zu der Zeit kein Stimmgerät im Studio war und so die Platte insgesamt verstimmt ist.
Okay, wir sind
aber
gespannt.
Aber ich bin gespannt, ob ihr das rausfindet.
Interessant auf jeden Fall.
Ja, also ich weiß schon, bei der letzten muss ich raten, weil als Elektronikmusiker Stimmung. Wir haben angefangen, Musik zu machen, wo die Synthesizer schon relativ stimmstabil waren, wo wir diese ganzen Probleme nicht hatten.
Ja.
Wir werden sehen.
Vielleicht kommt es ja im Gespräch auch ein bisschen raus.
Genau. Ja, wir werden sehen.
Wir sind auf jeden Fall gut gestimmt. Also bis jetzt noch. Ich will ja gleich mal, weil ich jetzt nicht an mich halten kann. Ich habe bei Wikipedia über dich gelesen, dass du einen Buchler MIDI-Controller benutzt. Ist das richtig?
Ja, ich habe zwei Geräte von Donald Buchler. Das eine heißt Thunder und das andere heißt Lightning. Und ich habe Donald selber Anfang der 90er Jahre noch besucht und kennengelernt. Und damals sagte er mir schon, er baut keine Geräte mehr, die er nicht selber tragen kann. Und damals war er schon in die Jahre gekommen und hat dann so kleine, eigentlich nur noch relativ kleine Geräte gebaut. Und das sind zwei Controller, die ich von ihm benutze. Schon viele Jahre, also seit Anfang der 90er. Das sind schon richtig seltene Teile mittlerweile.
War mir über die Existenz gar nicht im Klaren. Ich kenne sehr wohl Modul 100, 200, 300, viele verschiedene Modulsysteme von ihm.
Ja.
Ich glaube, die kann man eventuell auch noch irgendwo bekommen.
Die werden nachgebaut mittlerweile.
Ja, echt tatsächlich?
Tiptop heißen die ja. Werden die Module mittlerweile nachgebaut. Es gibt auch Buchler noch. Er selber ist ja gestorben, aber sein Nachlass ist an eine amerikanische Firma gegangen, die seinen Nachlass weiter pflegen, also weiter die Module bauen, aber eben nicht die Controller, also nicht die MIDI-Controller. Das hat dann eine, ich glaube, französische Firma, hat den Thunder, den ich da spiele, als eine Art Overlay für so ein MIDI-Control gebaut, aber das entspricht überhaupt nicht dem Original. Also das ist gar nicht so sensitiv wie das Original, das habe ich mal ausprobiert. Insofern sind die Instrumente immer seltener geworden.
Geht jetzt wahrscheinlich auch alles viel zu sehr ins Detail, weil jetzt haben wahrscheinlich schon die ersten 50.000 Leute abgeschaltet, weil sie gar nicht wissen, wovon wir hier reden. Ist aber auch nicht weiter schlimm, diese Frage brannte mir unter den Nägeln.
Ja, ja.
Und du spielst den als auf Installation und so, habe ich gesehen, ne?
Genau, ich spiele den eigentlich, ich habe ihn jetzt wieder in ein aktuelles Konzert, ich habe letzte Woche ein Konzert in Amsterdam gegeben, im Paradiso, da habe ich ihn, seit langer Zeit habe ich Lightning mal wieder gespielt, weil das passte einfach zu den Stücken, die ich im Augenblick mache. Und nächste Woche, also am 28. spiele ich in Berlin ein Konzert, da spiele ich da auch nochmal Lightning, also das Buchler-Teil.
Bei dir ist es ja immer sehr, sehr schwierig, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, weil du ja in so vielen verschiedenen Sachen aktiv warst und in verschiedenen Bands halt auch aktiv warst. Was ist denn so deine persönliche Herzensangelegenheit? Ist das schon so die Pyrolator-Geschichte?
Das kommt wirklich auf die Zeit an und auf die Sache. Ich mache halt wirklich sehr viele Sachen gleichzeitig. Anders geht es auch gar nicht als Musiker, dass man, außer man ist jetzt so berühmt, dass man von einer Sache leben kann. Aber im Augenblick, was mir sehr am Herzen liegt, ist innerhalb meiner Solotätigkeit bin ich letztes Jahr von einem Galeristen angesprochen worden. Er hätte gehört, dass ich auch Soundinstallationen mache. Ich habe mehrere in meinem Leben gemacht und ob ich nicht Lust hätte, für seine Galerie eine Soundinstallation zu machen. Und er sagte dann so schön, du weißt doch, ich bin Galerist. Der kam aus New York nach Berlin und sagte, ich bin Galerist. Ich muss die Sachen verkaufen und du bist Künstler, du kannst machen, was du willst. Aber mach mir was ich auch wirklich verkaufen kann. Kann man eine Festplatte verkaufen? Kann man einen Computer verkaufen? Ich weiß es nicht. Also überleg dir was. Und da habe ich mir eine Installation überlegt. Das ist eine Hardware mit 4 Boxen. Das ist ein 4-kanaliges System. Das wird für den Raum jeweils eingemessen. Und dann steht das. Und die Installation heißt Der Tag, an dem die Erde stillsteht. Mhm. Also nicht wie der Film Stillstand, sondern stillsteht. Und das sind wirklich Klänge, die Leute dazu ermutigen, sich da mal für eine Stunde hinzusetzen und völlig runterzukommen. Und die Installation war in Berlin sehr erfolgreich, ist auch tatsächlich verkauft worden. Und dann hat er gesagt, wir machen dasselbe jetzt in Düsseldorf nochmal in deiner Heimatstadt und docken das ein bisschen an deine Düsseldorfer Vergangenheit. Und hat Carmen Knöbel dafür gewonnen, also die ehemalige Besitzerin des Ratinger Hofs, Fotos zur Verfügung zu stellen. Und sie hatte auch noch ein Video aus dem Jahre 84, wo ich zusammen mit Mittagspause auftrete. Das hat sie für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Und das haben wir in Düsseldorf gezeigt, auch sehr erfolgreich. Und das hat jetzt das Museum Folkwang übernommen in Essen. Und es wird im nächsten Jahr eine Ballettaufführung im Museum Folkwang geben mit dieser Musik, die, haltet euch fest, 28 Tage ununterbrochen getanzt wird. Es gab ein Ballettstück in den 70er Jahren, ich glaube von Merce Cunningham, das hieß Oceans. Da wurde 24 Stunden getanzt. Mhm. Und dieser Choreograf hat das erweitert und hat gesagt, wir machen jetzt den Mondzyklus, also 28 Tage ununterbrochen. Mhm. Dafür braucht er eine Musik, die in ihrer Wiederholung halt so statisch ist, dass man das auch wirklich 28 Tage hören kann. Da habe ich insgesamt jetzt, 4 Stunden komponiert. Das ist eine Sache, die mir natürlich, weil die aktuell ist, am Herzen liegt.
Ich wollte gerade nämlich fragen, wer kauft denn so eine Installation? Also klar, Museen, aber gibt es jetzt auch Privatleute, die sich das dann hinstellen?
Ja, es gab der Sammler, der das gekauft hat, das ist ein belgischer Sammler, der ist auf E-Avantgarde spezialisiert, der kauft auch Partituren von Xenakis oder ja, also der kauft auch Sachen aus dem Bereich der Avantgarde. Und das ist ein Bereich, in dem ich in dem ganzen Kunstsektor war ich ein paar Mal mit meinen Installationen, aber doch eher so am Rande. Insofern freut mich das, dass es jetzt auf diesem Weg auch eine Möglichkeit für mich gibt.
So, das sind so die Sachen, die du heutzutage so treibst.
Ja, vor 14 Tagen ist die Tour mit den Fehlfarben zu Ende gegangen. Das ist sozusagen das Gegenteil, das ist Rock. Und da haben wir 6 Konzerte im Osten Deutschlands gespielt diesmal. Im letzten Jahr haben wir unsere Tournee nämlich abbrechen müssen, bevor diese 6 Konzerte kamen, weil Peter die Treppe runtergefallen ist und hat sich den Arm gebrochen. Und da mussten wir die Tour abbrechen und diese 6 Konzerte haben wir jetzt nachgeholt. Und das war für uns eine ganz tolle Erfahrung. Wir waren seit längerer Zeit mal wieder nur im Osten unterwegs und haben festgestellt, wie wahnsinnig nett und freundlich und toll die Leute da sind. Also zu uns, als wo sie dann wirklich sagen, das ist die Musik, die wir dann in den 80er Jahren auf Kassette gehört haben und wo wir das dann miteinander ausgetauscht haben. Das ist natürlich toll, wenn man sowas erleben kann. Das Abschlusskonzert war jetzt in Löwen in Belgien. Das ist sozusagen der Abschluss der Tour gewesen.
Aber ich würde gerne nochmal einen Riesensprung an die Anfänge machen oder dich fragen, warum habt ihr damals ein eigenes Label gegründet? Wollte eure Sachen niemand anders veröffentlichen oder fandet ihr die anderen Labels alle doof? Das muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, warum ihr damals...
Ja, es gab ja im Prinzip gar keine Labels. Es hatte außer der Gruppe Mail aus Düsseldorf noch niemand eine Platte gemacht. Und in dem ganzen, ich sag mal, was später dann die Neue Deutsche Welle genannt wurde. Also in diesem ganzen 80er-Jahre-Elektronik-Bereich oder Punk-Bereich hatte noch niemand eine Platte gemacht. Und wir hatten Aufnahmen gemacht und sind damit zu Plattenfirmen hingefahren. Also mit der deutsch-amerikanischen Freundschaft sind zu Plattenfirmen hingefahren und die wollten das nicht. Also das waren dann auch wirklich so blöde Sprüche wie, ja, lass mal die Kassette, da höre ich mir in meinem Porsche an. Also das waren so wirklich, wir haben da blöde Abfuhren erlebt und waren eigentlich voll überzeugt von dem, was wir da machten. Aber niemand interessierte sich dafür und dann haben wir gesagt, dann machen wir das halt selber. Und dann bin ich zur Bank gegangen und habe gesagt, würde gerne eine Schallplatte machen und einen Kredit dafür aufnehmen. Und hatte einen Sachbearbeiter, der war da, der sagte, das klingt super, haben Sie denn irgendwelche Sicherheiten? Ich habe gesagt, ja, ich habe ein Auto von meiner Großmutter geschenkt bekommen, könnte das als sicher. Dann hat er sich den Fahrzeugbrief angeguckt und gesagt, ja, können wir machen. Dann habe ich 3.000 Mark gekriegt und damit haben wir dann diese erste DAF-Platte, ein Produkt der deutsch-amerikanischen Freundschaft, haben wir dann gepresst. Und die ist wie bekloppt in England gekauft worden. Also wir sind da echt mit meinem Auto den ganzen Kofferraum voll mit 1.000 Platten. Wir haben überlegt, wie viel Gewicht das alleine ist. Das Auto hing völlig durch. Sind wir nach England gefahren und die haben uns nach 3 Wochen angerufen und haben gesagt, die sind alle weg, schickt nochmal. Ja, also das knallte plötzlich los in England. Und ja, da bin ich nach schon 4 oder 6 Wochen, nachdem die Platte da war, in die Bank wieder zurückmarschiert und habe gesagt, Leute, das hat super geklappt. Hier ist die Platte, hier ist das Geld. Und dann sagt er, was machen Sie denn jetzt? Ich sage, ich mache noch eine Platte. Ja, brauchen Sie da auch wieder einen Kredit für? Ich sage, näher, da brauche ich jetzt keinen Kredit mehr für, weil wir haben jetzt so gut verdient, da kann ich jetzt die Platte mit pressen. Und dann ist mein erstes Soloalbum Inland entstanden.
Also das war quasi dann Atatak 002, ja?
Das war Atatak 002. Ich hatte zu der Zeit 2 Leute kennengelernt, die eine Produzentengalerie in Wuppertal hatten, die Frank und Moritz, Frank Fenstermacher und Moritz Reichelt, und die beide, diese Galerie hieß Art Attack, also die Kunstattacke. Und da gab es aber in diesem Viertel in Wuppertal, da gab es viele kleine Kinder, die da rumliefen und die konnten das nicht richtig lesen und die haben dann immer Atatak, Atatak gerufen. Und so ist es zu diesem kindlichen Atatak gekommen. Ich habe mich dann mit Frank und Moritz zusammengetan, weil die hatten zu der Zeit auch eine Single gemacht, die erste Single von Der Plan, die war noch ohne mich, die war mit Chris Loas und Robert Girl zusammen gemacht. Und diese erste Single, und dann haben wir gesagt, Mensch, das läuft jetzt alles so gut, lass uns doch ein Label zusammen machen. Und dann haben wir uns zu dritt zusammengetan und haben dieses Label Atatak gegründet. Auf der allerersten DAF steht auch noch Art Attack, also da steht noch nicht Atatak. Daran kann man sehen, dass es so einen Wechsel gab. Ja, und dann haben wir zusammen angefangen, Musik zu machen, wir drei. Und sie hatten nämlich schon eine Band davor, die hieß Weltaufstandsplan. Die hatten davor, als ich sie kennenlernte, hatten sie noch eine Band, die hieß die Karmangias, wo sie über Gegensprechanlage gesungen haben und so. Also das war wunderbar. Und ich fand das ganz toll, was die beiden machten. Habe ich mit denen zusammengetan und dann haben wir Weltaufstandsplan auch, genau wie Art Attack, zusammengekürzt und haben das nur noch Der Plan genannt. Also nicht mehr den Weltaufstandsplan, sondern nur noch Der Plan. Und dann haben wir als dritte Platte auf dem Label halt diese Gary Reich gemacht. Das war 1980. Also die ersten beiden waren 1979 und die Gary Reich kam dann 1980.
Ja, was lernen wir daraus? Erfolg durch Simplifizierung.
Ja, vielleicht, ja. Was verrückt war in der Sounds, schrieb dann Alfred Hilsberg zu dem Album, das ist die neue deutsche Popmusik. Das war überhaupt nicht so gemeint. Es war von unserer Seite gar nicht intendiert, dass das jetzt Popmusik sein sollte. Wir waren halt völlig experimentell unterwegs.
Also Gary Reich würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Popmusik betrachten.
Ja, aber das hat viele Leute animiert, das Ding wirklich zu kaufen. Und sozusagen die ersten 3 Alben unseres Labels waren sehr erfolgreich. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das so ist, das geht jetzt immer so weiter, jetzt schmeiße ich mal mein Studium und dann lebe ich da jetzt von. Dazu kam dann also, es war auch 1980, wir hatten damals dann über England relativ viele Kontakte aufgebaut, zum Beispiel zu einem damals noch langhaarigen Hippie namens Daniel Miller. Wir hatten den angeschrieben und haben gesagt, wir finden deine Single unheimlich toll, diese TVOD und Warm Leather, die finden wir ganz toll. Und dann sind wir in Kontakt gekommen. Er hat dann gesagt, ja Mensch, ich habe hier einen Künstler aus den USA, mit dem ich eine Platte mache. Kann der mal ein paar Tage bei euch wohnen? Und dann ist der rübergekommen und das stellt sich raus, das war Boyd Rice. Boyd Rice ist so ein ganz, ich sehe eure Gesichter, ist so ein ganz Hardcore-Avantgarde-Typ. Ja, der wirklich mit allen möglichen Symboliken gespielt hat und wo wir gedacht haben, wow, das ist jetzt wirklich ein echt harter Stoff. Also war ein guter Freund von Genesis P. Orridge, von Throbbing Gristle und so. Also Das war wirklich hardcore. Er hatte eine Platte gemacht mit 3 Löchern drin. Kein Mittelloch, sondern 3 Löcher. Mhm. Und da waren nur Endlosschleifen drauf.
Ach, schön.
Es ist ganz fantastisch, dass es sowas als Vinyl gibt. Jedenfalls hat er das dann mal aufgelegt und ziemlich laut abgespielt. Und es ist natürlich dann, macht das, weil diese Platte nicht ein Loch hat, was nicht in der Mitte ist. Das fand er ganz großartig, aber er fand auch ganz großartig, seine absolute Hero war Cornelia Froboess. Er stand total auf deutschen Schlager.
Ja.
Peggy March und Heino und wie sie alle heißen. Also er stand total auf deutschem Schlager und für den war das totale Avantgarde. Er kriegte dann raus, Cornelia Froboess wohnt in Solingen. Das ist nicht so weit weg, da fahre ich jetzt mal hin. Und der ist da echt eher so ein Typ in schwarzem Leder und also wirklich so ein Hardcore-Avantgarde-Typ, fährt nach Solingen und klingelt bei Cornelia Froboess. Und sagt, Sie sind mein großes Vorbild, hier ist meine Platte. Also das ist die mit den 3 Löchern. Ja.
Da hat sich niemand gefreut, denke ich.
Er kam dann wieder zurück und der ist dann nachts aufgestanden, mit einem Kassettenrekorder auf Friedhöfe gegangen, um da Stimmen aufzunehmen. Und also wirklich hart.
Aber wir sind jetzt nicht bei den Lügen und Wahrheiten mehr, oder?
Nein. Und jetzt kommt der Punkt. Er hat dann damals gesagt, Mensch, ihr Deutschen, ihr habt euch eure ganze Kultur kaputt machen lassen durch die Nazis. Ihr habt eine ganz großartige Musikkultur, angefangen in den 20er Jahren und auch in den Schlager der 30er Jahre. Diese ganze Schlagerkultur habt ihr euch echt durch die Nazis kaputt machen lassen. Und was dann in den 50er und 60er Jahren gekommen ist, das war dann schon wieder sehr amerikanisch. Und ihr müsst den deutschen Schlager wieder beleben und ihr seid doch der Plan. Und ne, also er hat uns da wirklich ins Gewissen geredet. Und ein paar Wochen später kommt ein 15-jähriger Junge aus Hamburg, dessen Ziel war, auf jedem deutschen Indie-Label eine Single zu machen. Und er hatte bei Alfred Hilsberg, bei Zickzack damals schon eine Single gemacht, die hieß Der lachende Papst und stellt uns vor, ein Schulprojekt, was er in seiner Schule gemacht hat, namens Fred vom Jupiter. Und wir hörten das und haben uns sofort auch an Boyd Rice erinnert. Das ist deutsche Schlagerkultur. Das müssten wir machen. Das ist großartig. Und da haben wir gesagt, die Single machen wir, selbstverständlich. Und es gab keine B-Seite. Und dann hat Frank ganz schnell bei uns in den Aufnahmeraum gestellt, und die haben dann ein bisschen rumgeklingelt mit so, und ich hatte so ein Teil, was so macht und also nicht mal ein Synthesizer so richtig, sondern die haben dann mit so Akustik rumgeklingelt, haben dann den Titel auch In der Heimat ist es nicht mehr schön. Ja, also irgendwie so einen ganz doofen Titel und wir haben das als Single rausgebracht und haben gedacht, das ist jetzt. Und was ist passiert? Die Leute haben uns das Ding bis zum heutigen Tage aus der Hand gerissen. Ja, es war der erste Hit der neuen deutschen Welle, was nicht nur Andreas Dorau sehr gefreut hat und was ihm eigentlich immer noch nachhängt, also wo er sagt, das ist wie ein Mühlstein eigentlich an seinem Hals, er wird immer wieder mit diesem Titel in Verbindung gebracht, aber es ist so, ihm hat das viel Geld eingebracht und wir haben ein Studio davon aufbauen können. Also wir haben dann tatsächlich ein Tonstudio bauen können, weil das Ding es ist dann uns aus den Händen gekauft worden. Die Teldec hat das dann als Single rausgebracht. Ja, es war der erste und es ist bis zum heutigen Tage, ich habe mal ungefähr überschlagen, aber mit den Auskopplungen 5-6 Millionen Mal ist das schon gepresst worden. Das ist wirklich ein Dauerläufer. Das ist der einzige Künstler auf Atatak, von dem wir eine vernünftige Spotify-Abrechnung bekommen. Ja, ihr wisst ja, was Spotify bringt,
nämlich
0,004, ja. Und das ist der einzige, wo wir immer noch jedes Jahr Andreas einen Scheck über 1.000-2.000 Euro geben können und sagen können, das ist jetzt die Spotify-Abrechnung.
Andreas war ja bei uns zu Gast.
Ja.
Wir haben den Kontakt über das Label hergestellt und die nette Dame vom Label, die wirklich auch sehr, sehr kooperativ war, sagte uns ja, okay, wir haben aber ein Problem, weil wir haben ja einen 80er-Jahre-Podcast hier, aber Andreas hat jetzt nicht so richtig Bock, über Fred vom Jupiter zu sprechen.
Ja, kann ich verstehen.
Dann haben wir gesagt, das ist gar kein Problem. Also uns fallen auch noch 2-3 andere Sachen ein, die wir ihm gerne fragen würden. Und wir haben dieses Thema aber wirklich so komplett umschifft, würde ich sagen, in dem Gespräch, was wir geführt haben. Das war sehr, sehr witzig.
Ja, Andreas ist großartig, ja.
Einer der wichtigsten deutschen Künstler, finde ich.
Ich habe ihn das letzte Mal auf François Cactus 60. Geburtstag, sie ist ja gestorben, aber es wurde ihr zu Ehren ihr 60. Geburtstag im SO 36 in Berlin gefeiert. Ich war dann auch eingeladen, da mitzuspielen und zwar, und einer der Hauptacts war dann Andreas Dora, der hatte gerade einen Sehnenabriss.
Das hat er uns erzählt, dass er jetzt nicht weiß, wie er auftreten soll.
Und er wusste überhaupt nicht, wie das geht und ihm haben sie dann einen Barhocker dahingestellt und während der Show hat er dann gesagt, ja Mensch, ist ja gar nicht so schlecht, man kann ja auch im Sitzen tanzen. Also bis zum heutigen Tage ist das wirklich ein toller Entertainer und jemand, der einen wirklich durch den Abend führen kann.
Was ich tatsächlich mit Erstaunen festgestellt habe, ist, dass ihr ja tatsächlich noch Vinyl von Blumen und Narzissen und Demokratie auch als Vinyl im Programm habt.
Demokratie schon lange nicht mehr, nein.
Demokratie nicht, aber die Blumen und Narzissen gibt es als LP bei euch?
Ich glaube, die gibt es als Restposten ohne Cover noch ein paar. Aber nicht mehr wirklich viele. Aber die ist damals völlig überpresst worden. Da haben wir viel mehr von gepresst, als wir verkaufen konnten. Und deshalb war das bei uns ein sozusagen Ladenhüter für viele Jahre. Aber jetzt ist es mit den Jahren, ist es immer weiter abverkauft worden. Jetzt sind praktisch nur noch ein paar White Labels da.
Aber es ist interessant, weil ich hatte mich immer gefragt, wie denn Andreas Dorau mit Fred von Jupiter und Atatak, wie das so zusammengekommen ist, weil es ja schon deutlich anders ist als die Sachen, die du vorher genannt hast, die ihr veröffentlicht hattet und auch die ihr hinterher hattet. Aber das hast du schön erklärt. Also.
Ja, das ist die Geschichte. Also ohne Boyd Rice hätten wir wahrscheinlich Andreas Dorau nicht gesigned.
Hat Daniel Miller sich denn wenigstens entschuldigt mal für diesen unsäglichen Gast?
Nein, wir haben uns tatsächlich mit ihm angefreundet. Wir hatten ein paar Probleme mit Boyd. Eines ist, dass er auf komische Weise ein Waffennarr ist. Er hat sich einen Job gesucht, wo man mit offen getragener Waffe rumlaufen kann. Also der ist Wachmann geworden. Also ihr müsst mal Podcasts von ihm hören. Der macht dann wirklich 3 Stunden, spielt der Musik ganz, ganz großartig. Der macht wirklich Bögen von Surf-Punk über Easy Listening bis hin zu deutschem Schlager. Also der hat da wirklich eine ganz große Bandbreite. Wir sind einmal mit der Plan mit ihm aufgetreten im Excess in Berlin 1980 halt, und da hatte er nur so eine kleine Box. Die Box hatte 2 Tasten. Eine Taste war weißes Rauschen und die andere Taste war rosa Rauschen. Also nur und dann hat er den Tonmann angebrüllt: Mach es so laut, wie es geht, oder du kriegst eine rein. Und ja, und dann hat er auf der Bühne einfach nur dieses weiße Rauschen gedrückt, so und ab und zu gerufen: Everybody dance! Also das war schon wirklich hardcore, ja. Die Leute haben sich die Ohren zugehalten und er hat das so beinhart dann durchgezogen.
Aber von ihm ist bei Mute nie was erschienen, oder?
Oh doch, ja. 2. Album ist bei Mute erschienen. Mhm. Es heißt Easy Listening for the Heart of Hearing.
Ja, Bildungslücke, ja. Da muss ich mal reinhören.
Er hat insgesamt 4 Alben und 7 Singles gemacht. Und die ich meine, ist diese Pagan Music, heißt die. Das ist die mit den verschiedenen Löchern. Die habe ich auch tatsächlich verkauft, weil mir jemand so viel Geld dafür geboten hat, dass ich gedacht habe, ich brauche sie nicht wirklich. Wann hört man das mal?
Bei DAF, du warst ja dann als Gründungsmitglied dabei, und nach dem ersten Album war das dann so, die wollten dann nach England und du wolltest nicht mit? Oder wie ist das abgelaufen dann, dass sie immer weniger wurden?
So ist das, ja. Also ich war zu der Zeit schon ausgezogen aus unserer WG, habe damals mit Uwe Bauer, dem Schlagzeuger von Fehlfarben, zusammen gewohnt in so einem Fabrikloft. Und einen Abend kommt dann Micha zu mir und sagt, ja, die Band möchte nach London. Und da habe ich gesagt, ich kann das nicht. Also ich kann jetzt die Zelte nicht abbrechen und einfach nach London gehen. Da haben die gesagt, ja gut, dann nehmen wir halt Chrislo mit. Und Chrislo Haas ist dann für mich am Synthesizer eingestiegen. Und diese praktisch als 5-Mann-Band sind die nach England gegangen. Und der erste, der raus war, war Chrislo Haas, weil der, ich sag mal, persönlich sehr unkompatibel zu den anderen war. Der hat sich kaum, ich will das jetzt nicht auspacken, aber der hat sich kaum gewaschen. Yes. Und die anderen haben immer gesagt, du stinkst. Irgendwann ging das mit den anderen nicht mehr. Und dann haben die den rausgeschmissen und haben gesagt, das machen wir jetzt alleine. Und dann waren sie zu viert. Und in London selber, also nach ein paar Monaten, hat Michael eine Entzündung im Kiefer gekriegt. Und er war in England nicht krankenversichert. Und er ist dann nach Deutschland zurückgefahren, um sich behandeln zu lassen. Dann haben die ihn angerufen und haben gesagt, du brauchst nicht mehr zurückzukommen. Wir sind jetzt zu dritt. Dann kamen die nach Deutschland zurück. Also mit dem Erfolg aus England im Rücken sind die nach Deutschland zurückgekommen, sind sie von Conny Plank ins Conny Plank Studio gekommen. Und als dann die Aufnahmen zu dem ersten großen Erfolg da anfingen, kam Wolfgang und dann haben die gesagt, wir brauchen dich nicht mehr. Wir machen das jetzt ohne Gitarre, wir machen das nur noch zu zweit. Also da war dann das letzte von den Urmitgliedern auch noch weg. Und als sie dann zu zweit waren, haben sie dann Erfolg gehabt. Also hat ihnen ja vielleicht auch recht gegeben, nur zu zweit zu sein.
Ja, da haben wir es wieder, ne? Erfolg durch Reduktion.
Ja, ich meine, wo ich mich dann schon ein paar Mal drüber gestritten habe mit Journalisten zum Beispiel, weil die beiden natürlich, Gabi, Gott hab ihn selig, kann jetzt nichts mehr dazu sagen, aber die verbreiten natürlich ganz schön viel Quatsch, was die Gründerzeiten angeht von DAF. Für mich ist eigentlich der Begründer dieses Sequencer Sounds ist Chrislo Haas gewesen. Der hat den MS-20 und den MS-50 und diese ganzen Synthesizer mit in die Band geholt, viel mehr als ich das gemacht habe. Ich habe völlig anders damals bei DAF gespielt. gespielt. Aber er hat diese ganzen Sequenzen eingeführt in die Band und hat das auf eine ganz fantastische Weise gemacht. Und das ist für mich, wenn man die erste Platte, die Kleinen und die Bösen hört, von auf Mute, daran merkt man einfach, wer da die Sequenzen geschraubt hat und wer das gemacht hat. Das war Christlo. Und als Christlo nicht mehr dabei war, dann hat natürlich Robby sich auch ein Synthi gekauft und dann haben die das selber gemacht. Aber das ist eine Sache zum Beispiel, wo ich denke, dass Christlo einfach viel zu wenig Credit für das gekriegt hat, was er da eigentlich geleistet hat. Er ist ja mit seiner Single dann, wie heißt die, Le Pagas Ninos Neos, ne? Also diese 12.
Los Ninos de la Packe.
Genau. Das ist ja bis zum heutigen Tag ein kompletter Dancefloor-Hit. Ich meine,
absolut cool.
Wir haben in Belgien gespielt und was lief im Vorprogramm zu FIFA? Lief dieses Stück?
Das beste DAF-Lied, was jemals geschrieben wurde.
Was nicht DAF heißt, ja. So ist es. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass die beiden dann das so sehr versucht haben, auf sich zu beziehen und wir haben das alles erfunden und so weiter und so fort. Das hätten sie gar nicht nötig gehabt.
Ich denke, dann ja auch viel Conny dazu beigesteuert hat, dass das dann letztendlich irgendwie ein kommerzieller Erfolg wurde. Ne?
Der hat natürlich den Sound gemacht, ja. Der hat begriffen, worauf es da ankommt, auf diese totale, wie du schon sagst, totale Reduktion, das Schlagzeug ganz reduziert und dann nur noch eine Sequenz darunter und fertig. Keine Overdubs, keine Gitarren, kein gar nichts, sondern einfach nur.
Er hat einfach alles rausgenommen, ne?
Genau. Auf diese Weise sind die auch schon in England aufgetreten, nur eben damals als Trio, also mit Woller noch an der Gitarre, Wolfgang Spielmanns, der sehr, sehr verärgert bis zum heutigen Tage ist, dass man ihn auf diese Weise ausgebotet hat.
Kann ich mir vorstellen.
Der ist also auf DAF nicht besonders gut zu sprechen.
Wo ich auch noch mal ganz kurz einklinken wollte, ist diese Geschichte mit der Plan. Ihr wart in Japan auf Tour, das sehe ich doch richtig, ja?
Ja, richtig, ja.
Wie kam es dazu?
Das ist auch wieder eine ziemlich wilde Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, aber...
Wir haben alle Zeit der Welt.
Also die Geschichte beginnt an dem Punkt, wo wir waren ein mittlerweile funktionierendes Independent-Label in Düsseldorf und es stellt das Telefon und jemand aus Japan meldet sich, sagt, er möchte gerne den Geschäftsführer sprechen und möchte uns gerne besuchen. Zu der habe ich dann einfach gesagt, ja, können wir uns gerne treffen. Ja, er wäre gerade in Paris und er kommt dann morgen nach Düsseldorf. Wir können uns zum Essen verabreden und so. Da habe ich gesagt, okay. Und vor mir steht dann ein damals älterer Herr, also der war schon Anfang 60 und für mich damals älterer Herr. Und er erklärt mir, ja, sein Sohn wäre auch Musiker und ganz toll und so. Er wäre daran interessiert, ein deutsches Label oder deutsche Label in Japan rauszubringen. Und der hat dafür einen Partner gefunden, Masanori Akashi, das ist der Labelmanager. Und der würde dieses Label machen, ob wir daran interessiert wären an diesem Austausch. Habe ich natürlich gesagt, selbstverständlich, ganz großartig, in Japan zu erscheinen, ist super. Mhm. Dann sind die ersten Platten erschienen. Die erste hieß A Heart of Germany mit so einem echten Herz. Also nicht kein gemaltes Herz, sondern ein medizinisches Herz sozusagen. Da waren dann so Sachen wie Einsturz und Neubauten, Malaria, Der Plan und so. Da war die ganze Musik aus Deutschland halt so in irgendeiner Form vertreten. Und dann haben die unser Label Atatak mehr oder minder die Sachen, die da bei uns erschienen waren, in Japan veröffentlicht und haben uns dann 1984 zu einer Tournee eingeladen. Da habe ich gesagt, ich hatte mit dem Mann gesprochen, habe gesagt, damals in diesem Restaurant, habe gesagt, Sie hören doch bestimmt auch Musik. Und er hat gesagt, ja, er wäre ein großer Fan von Richard Tauber und von diesem Opernsänger. Und von dem gibt's aber so gut wie keine Aufnahme, höchstens auf 78 und so. Und ich bin damals über Flohmärkte gegangen und habe versucht, dann Richard Tauber zu finden, weil ich als Dankeschön ihm diese Platten überreichen wollte. Und wir kommen auf Tournee nach Japan. Ich sage dem Tourmanager dann, ich würde gerne den Herrn, Namen kann ich mich jetzt nicht erinnern, den würde ich jetzt gerne diese Platten überreichen. Und er so, okay, ich guck mal, was ich da machen kann. Zwei Tage später kommt er, ja, wir haben tatsächlich einen Termin bei ihm gekriegt und so. Und wir fahren nach Tokio rein und in eins der höchsten Hochhäuser und fahren mit dem Fahrstuhl nach ganz oben. Und es ist der Chef der Seibu Corporation, sitzt am anderen Ende des Tisches. Also das ist wirklich, wirklich so ein Putin-Tisch, so 8 Meter Tisch. Und am anderen Ende sitzt halt dieser ältere Herr, der sich herausstellte als der Chef der Seibu Corporation. Seibu kann man vergleichen wie Horten, Karstadt und Kaufhof zusammen. Ja, also das ist die größte Kaufhauskette in Japan bis zum heutigen Tage. Die haben die großen Department Stores in Tokio und überall über das ganze Land verteilt. Und er war als Chef, ist dann nach Europa gekommen und hat sich sozusagen seine Hobbys, der Musik gewidmet und ist nach Paris gekommen und hat selber mal geguckt, was gibt's denn hier und was gibt's denn hier, und hat uns als Atatak als Indie-Label irgendwie eingekauft. Ja. Seine Idee, und die Idee ist fantastisch gewesen, seine Idee war, ein Kaufhaus, also den Tower Records aus New York, was entgegenzusetzen und ein Kaufhaus zu machen. Das Kaufhaus heißt Wave. Das war ein mehrstöckiges Kaufhaus in Shibuya, also in dem meistbelebtesten Teil Tokios. Das gibt es übrigens bis zum heutigen Tage, Wave, aber es ist leider kein Plattenladen mehr. Und man ging da unten rein. Unten waren nur die Hits mit den jeweiligen Videos. 80er Jahre, da gab es noch nicht mal MTV. Ja, der hat praktisch angefangen, Videos von Gruppen zu zeigen, und da stand dann die Single daneben. Die Leute konnten sich das Material abgreifen, und dann, wenn man nach hinten lief, waren dann die Top 100, sage ich mal. Und die erste Etage, das war dann Pop und Rock. Nächste Etage war dann Indie. Und dann darunter fielen dann auch die internationalen Label. Also aus Frankreich Crepuscule, aus Deutschland Atatak, der hatte dann aus allen Ländern sich die Indie-Labels eingekauft. Und die oberste Etage, das war dann nur noch Avantgarde, Klassik und Soundobjekte. Also das, was Gelbe Musik damals in Berlin gemacht hat, Platten, die man gar nicht abspielen kann, sondern das sind nur Gemälde gewesen und solche Sachen. Da hat er ein ganzes Kaufhaus mit betrieben und sehr erfolgreich, und hat dann eben diese Sabo Corporation, und dieses Wave ist, glaube ich, erst 2001, 2002 oder so ist es, die haben dann das Label immer weiter gemacht. Weiß gar nicht, wann Akashi nach Berlin gekommen ist, der lebt mittlerweile jedenfalls in Berlin, und das Label ist dann auch eingestellt worden, das Wave-Label. Das war 2007, ist nochmal eine rausgekommen, aber eingestellt wurde das Label 1994 schon.
Konntest du denn dann deine Schallplatten übergeben?
Die habe ich dann tatsächlich übergeben, ja. Diesen Mann habe ich ja dann tatsächlich kennengelernt, also nochmal wieder getroffen, und habe mich dann bei ihm bedankt. Jena Amazonori Akashi hat dann dieses Label Wave gemacht und haben dann Konzerte in Japan gemacht und hatten das große Glück, dass Gerd Stein, das war ein Filmer, der damals mit Wolfgang Böld zusammen auch dieses Punk in Deutschland gemacht hatte, also einer der Filmer der ersten dieser ganzen Punk-Bewegung, der ist auf die Idee gekommen, ich nehme Geld in die Hand und miete ein Kamerateam in Japan und filme diese Tournee von der Plan in Japan. Insofern gibt es das ja als Film, Japan heißt der Film, wo einige Szenen sind dann nachgedreht, also zum Beispiel Alte Pizza ist dann in Düsseldorf mit Trini Trimpop, dem Schlagzeuger von Toten Hosen, dem damaligen, gedreht, und also es gab dann ein paar Nachdrehs, aber im Prinzip ist das in Japan entstanden, der Film. Und der ist vorletztes Jahr, also ganz kurz bevor die Grenzen zu Corona zuging, also 2020 war das, ist dann tatsächlich in der restaurierten Version nochmal in Japan aufgeführt worden. Da waren wir dann auch zu eingeladen, und haben wir die 16mm Aufnahmen genommen und dann hochwertig digitalisiert und haben das nochmal dann aufführen dürfen. Wir haben dann jetzt gefragt, Mensch, wir würden es gerne rausbringen, aber es interessiert sich auch keiner für die DVD. Also heute kauft auch keiner DVD mehr. Ja. Und es einfach so auf YouTube zu stellen, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine großen Böcke drauf.
Verstehe ich. Wie viele Konzerte habt ihr damals in Japan gespielt dann auf dieser Tour?
Vier, fünf. Jeweils nur in Tokio. Und das hat uns sehr, sehr viele Fans eingebracht. Wir haben bis zum heutigen Tage, haben wir Hardcore-Fans in Japan. Also so auch 2020 unser Besuch wir waren vom Goethe-Institut eingeladen. Und die haben uns hinterher gesagt, diese Leute, die da heute gekommen sind, das ist wirklich der Underground Tokios. Solche Leute waren noch nie im Goethe-Institut.
Stimmt wahrscheinlich.
Da gab es auch eine lustige Situation. Wir haben ein Konzert gespielt, und nach unserem Konzert stellten wir fest, dass die Leute sich alle um eine Person rumrankten, und das waren nicht wir. Und dann haben wir gesagt, was ist denn hier los? Und sondern hat jemand gesagt, ja, das ist Taki. Und Taki ist die ehemalige Sängerin von Denki Groove, also von einer berühmten japanischen Popgruppe, auch 80er Jahre, der immer gesagt hatte, er hat Inspiration für Denki Groove von der Plan gekriegt und ist natürlich zu unserem Konzert erschienen. Und er ist aber dann, ähnlich wie Grönemeyer, nicht durch seine Musik so wahnsinnig berühmt geworden, sondern als Schauspieler ist er bekannt geworden und ist dann in das Schauspielbusiness gegangen und hat dann auch als Synchronsprecher gearbeitet und hat zum Beispiel den Schneemann, den bei uns Harpe Kerkeling macht, in die Eiskönigin, hat er den Schneemann gesprochen. Jetzt ist es aber so, er ist vor ein paar Jahren dann mit Drogen erwischt worden in Japan. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit Drogen in Japan erwischt zu werden. Da kommst du sofort ins Gefängnis. Und der Disney-Konzern hat es tatsächlich fertiggebracht, alle DVDs vom Markt zu nehmen und das neu zu synchronisieren zu lassen, weil die damit nichts zu tun haben wollten. Es ist wirklich, wirklich absurd. Dessen Karriere war von heute auf morgen zu Ende. Aber ist bis Ne? Er kam dann zu unserem Konzert und wurde von allen umringt und alle, wir sind große Fans und so. Und er sagt dann, ja, ich bin Fan von Der Plan. Und dann haben wir mit ihm zusammen Fotos gemacht. Und dann hat er gesagt, Mensch, hat dann mit Moritz gesprochen, ob er eine Kulissen von Moritz kaufen kann. Ne? Also ob er, was wir da mit Der Plan gemacht haben. Und dann hat er eine Kulisse von Moritz gekauft. Und dann haben wir diese Masken genommen und die ganzen Leute sind dann nach dem Konzert gegangen, ja, ich möchte gerne mit Taki, mit der Pizzamaske. Und ne, dann haben die einmal diese Masken aufgesetzt und haben dann gegenseitig Fotos gemacht und so. Das ist wirklich verrückt, ja. Also so ergeben sich manchmal Kontakte.
Ich kann auch nicht verstehen, wie irgendjemand glauben kann, dass der Schneemann keine Drogen nimmt. Also Quatsch jetzt, ne? Das ist doch alberner Quatsch. Kurt, es gibt ja so eine ganz, ganz schöne Atatak Collection nennt ihr das. Das ist ja praktisch wie so eine Werkschau. Ich finde allerdings, dass das irgendwie so einen melancholischen Unterton hat, als wenn du dich heimlich, still und heimlich verabschieden möchtest mit dem Atatak Label.
Das ist, meinst du jetzt diese Boxen, diese drei
ja,
Boxen?
Genau.
Oder
ja, genau.
Vier Boxen sind es ja, ja insgesamt.
Aber das ist nicht so, ne?
Nee, das ist nicht so.
Okay.
Das ist so, dass nachdem Akashi in den 90er Jahren dann aufgehört hat, dieses Label zu machen, dieses Wave-Label, haben wir natürlich gedacht, es müsste irgendwie weitergehen. Und dann ist jemand auf uns zugekommen, der gesagt hat, er macht ein kleines Indie-Label in Japan, in der er würde die Sachen gerne weiterführen. Also die Wave-Sachen würde er gerne, da waren die Verträge ausgelaufen, er würde das gerne nochmal pressen. Und dieses Label hieß damals Captain Trip. Und er hat dann angefangen und ist auf die Idee gekommen, man müsste ja sowas, wie du schon sagst, so eine Werkschau machen. Man müsste mal alle Platten des Atatak-Labels aus den 80er Jahren, die müsste man alle nochmal in der Form von solchen Boxen rausbringen.
Die sind chronologisch auch, oder?
Nee, die sind thematisch geordnet, aber relativ von den Zeiten, aber hast du recht, zusammengefasst. Und jetzt ist es aber so, dann hat er, was war der eigentliche Anlass? Ich glaube, es war der Anlass, dass er hatte Schiss vor dem Dritten Weltkrieg oder so. Und hat gesagt, ich verlasse das Land und gehe nach Australien oder nach Neuseeland und so, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und hat Japan verlassen und hat seine beiden Mitarbeiter da einfach sitzen lassen. Die waren fest angestellt und die plötzlich von heute auf morgen kein Geld mehr gekriegt haben. Und dann hat der eine dieser Angestellte, der hat dann gesagt, ich mache das jetzt weiter, ich versuche das irgendwie mit ihm zu klären, sodass die zweite, dritte und vierte Box dann bei diesem neuen Label, das heißt dann nicht mehr Captain Trip, sondern das heißt das Suisan, ist es dann weitergeführt worden. Und der macht eben bis heute, bringt er tolle Sachen in Japan raus, ist ein wirklich, der hat viele deutsche Sachen, also aus den 80ern, die ich noch gar nicht kannte, von irgendwelchen Kassetten, sei es nun von Ralf Dörper, oder was hat er noch gemacht? Der hat als solche Mau Mau wieder rausgebracht, diese Platte von 83 oder 84 von Kemner und Spielmanns. Ja, das fing an mit Golden Cheapos von Der Plan bei ihm. 2014. Und bis zum heutigen Tag, die letzten Sachen waren FM Einheit, da hat er dann die Krups, die ursprüngliche Volle Kraft voraus, also Wahre Arbeit, wahrer Lohn, Felix Kubin, die frühen Tapes von Felix Kubin, Der Gegenschlag, hatte ich noch nie gehört, auch so eine 80er Jahre deutsche Band, Tilo, kennt ihr vielleicht auch noch,
nee.
Reifenstahl, Rex Dildo, Saal 2, Saal 3, Kowalski, Plaza Hotel, Aqua Velva, Die tödliche Doris, Andy Giorbino, Mau Mau, Dina Testbild. Also wirklich die ganze 80er Jahre relativ unbekannte deutsche Musik bringt er in Japan raus. Das ist ein ganz toller Kontakt für uns natürlich und freuen uns mit ihm da, Koyanagi-san, also Kaoru Koyanagi heißt er, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er musste leider vor ein paar Jahren Tokio verlassen. Tokio ist einfach so wahnsinnig teuer geworden von den Mieten, dass er in seine Heimatstadt zurückgegangen ist und macht das jetzt von da. Er sagt, es sind nur 2 Stunden mit dem Zug nach Tokio. Also wenn ich was zu tun habe, kann ich da mit dem Zug reinfahren. Aber
2 Stunden mit dem Zug in Japan sind ja fast 1000 Kilometer.
Ja, gut, Regionalzüge, also mit, mit dem Shinkansen ist ja auch wieder teuer. Also das ist dann, aber mit Regionalzügen kommt man dann die halten.
Jetzt habe ich ja gerade erfahren und bin total erschrocken, dass du gar nicht mehr in Düsseldorf wohnst, sondern in eine andere kleine deutsche Stadt verzogen bist. Hast du denn noch bekannte Freunde? Weil ich habe schon jetzt so viele Leute aus Düsseldorf in deinen Ausführungen hier gehört. Bist du denn regelmäßig noch in Düsseldorf zu Gast?
Ich bin regelmäßig in Düsseldorf, klar, und habe auch viele Freunde in Düsseldorf weiterhin, ja. Wir haben zum Beispiel von Fehlfarben, wir sind ja über die ganze Republik verstreut. Peter wohnt in Wien, Frank wohnt am Bodensee, Saskia wohnt in Köln. Noah Schneider, unser Gitarrist, wohnt in Düsseldorf und Micha und ich wohnen in Berlin und wir treffen uns dann zum Proben tatsächlich in Düsseldorf. Da ist dann der Proberaum und wenn wir Tourneen machen oder so, treffen uns in Düsseldorf.
Wie war das dann bei Fehlfarben? Ihr habt ja mit Monarchie und Alltag dann auch damals ein sehr erfolgreiches Album gehabt und Es geht voran war ja die Single, die auch sehr erfolgreich war, aber so richtig passt es ja nicht aufs Album, ne? Also wart ihr damit eher unglücklich, dass ausgerechnet der Song erfolgreich war oder wie war das so?
Ja klar, die Platte war eingespielt und dann kommt der Produzent, Horst Lüttke, ist leider auch schon verstorben und sagt, die Platte ist nicht lang genug, es fehlt noch irgendein Stück, wir müssen jetzt ganz schnell noch ein Stück raushauen. Und damals war Thomas totaler Fan von Schick und hat gesagt, ich habe dieses Riff, was ich spiele, das ist eigentlich von Schick, aber ich finde das ganz toll und so. Und dann hat er das gespielt und hat gesagt, naja, okay, da hauen wir jetzt mal schnell eine Nummer raus. Und Peter hatte eigentlich einen viel längeren Text, also da waren viel mehr Worte drin und der hat das dann einfach zusammengestrichen und dann abbraue, BFM-Helden regieren bald die Welt, okay, und es geht voran. Und ja, also er hat das dann völlig zusammengekürzt und alle waren dann zufrieden, okay, wir haben diesen Lückenfüller, der mit der Platte eigentlich nichts zu tun hat, gemacht. Und die Platte kam raus und war ja ursprünglich kein großer Erfolg. Die haben ein paar tausend davon verkauft, aber zu der Zeit war das nicht viel. Und erst als die Single kam und die Band eigentlich sich schon mehr oder minder aufgelöst hatte, weil Peter ist praktisch aus der Band ausgestiegen, weil er sagte, also solche Tourneen, das war die erste Tournee, war damit Nein, Nein, Nein. Und das war wirklich brutal. Und er sagte, möchte ich nicht, ich bleib lieber in meinem Job, da weiß ich, was ich habe. Und der war Buchhalter bei Xerox, ist aus der Band ausgestiegen und dann kam die Single Es geht voran und die war ein Erfolg und ist in die Charts gegangen und alle haben gesagt, ihr müsst jetzt live spielen, ihr müsst jetzt das und ihr müsst jetzt Fernsehen und so. Und die Band bestand eigentlich gar nicht mehr. Ja, also von den ursprünglichen Mitgliedern war noch Uwe Bauer am Schlagzeug, Frank Fenstermacher, Michael Kemner und Thomas Schwebel und es ist dann als zweiter Gitarrist ist dann Uwe Jahnke dazugekommen und weil Thomas Schwebel dann plötzlich singen musste. Und die nächsten beiden Platten sind ja dann sozusagen Thomas Schwebel-Platten, also wo er dann gesungen hat, weil Peter gar nicht mehr dabei war. Und die erste Reunion hat es ja erst 1991 wiedergegeben mit der Platte des himmlischen Friedens, die ja gefloppt ist, nach meiner Meinung zu Recht, weil das überhaupt nicht in die Zeit gepasst hat. Der Sound war unheimlich schlecht, finde ich, selbst für damalige Verhältnisse, obwohl die in einem echt fetten Studio gearbeitet haben. Und damals war halt Techno und Elektronik war voll am Start und niemand mochte mehr Rockmusik hören zu der Zeit. Also das war völlig aus der Zeit gefallen. Und erst die nächste Reunion 2002, da war ich dann wieder dabei, da hat es dann wieder funktioniert.
Die Knietief im Dispo.
Genau.
Das ist immer noch einer der besten Albumtitel ever, finde ich. Und ihr habt ja dann mit Fehlfarben immer noch jetzt auch konsequent Alben aufgenommen. Also das letzte kam ja jetzt 2022, ne? Und es ist ja auch schön mit Fragezeichen, Null, Fragezeichen, Fragezeichen. Also hat ja eine optisch erinnert es ja auch dran. Was ich etwas schade fand, da der beste Song eigentlich, Supergehen, ist da gar nicht drauf, der 21 drauf kam. Ich finde, das hätte ein Hit sein müssen. Das hätte der Corona-Hit sein müssen. Wie kam es da dazu?
Das haben wir tatsächlich nur als Single gemacht. Auch Europa ist ja ein Titel, der nur als Single erschienen ist. Also da gibt es dann irgendwie auch in der Band die Stimmen, die sagen, nee, wenn das eine Single war, dann geht das nicht mehr auf das Album. Also es muss dann exklusiv bleiben.
Ich habe übrigens eine der schönsten Sätze, die ich seit langer Zeit gelesen habe, auf der Atatürk Homepage gelesen. Und zwar steht da, Musik braucht nicht so zu klingen, als hätte man sie schon gehört, um Freunde zu finden. Ganz, ganz groß.
Also, ja, ja.
Den werde ich in mein Repertoire übernehmen. Also, wie war. Das erklärt auch, warum wir beide keine Freunde haben. Thomas. Ja, weil wir so schreckliche Musik machen.
Ja. Jetzt wollte ich noch mal kurz zu Supergehen was sagen. Kannst du dir erklären, warum das kein Hit war? Ich kannte den Song nicht, ich habe den nicht mitbekommen, habe mir den jetzt im Rahmen der Recherche angehört und dachte, der passt wie die Faust aufs Auge. Der ist intelligent, der sitzt zwischen den Stühlen. Vielleicht ist genau auch das Problem, aber der ist sehr catchy. Jetzt für Fehlfarbenverhältnisse
Tja, ich denke mal, wenn man was will, dann funktioniert es auch nicht. Also ist es im Radio nicht gespielt worden und damit kommst du auch dann nicht durch. Also wir haben gedacht, das passt in die Zeit und wir machen jetzt mal einen Song zur Zeit. Genau wie der Titel Europa war ja für uns auch eine Single, weil genau das war die Diskussion. Europa abschaffen, ja oder nein? Also die, ja, und wir haben gedacht, jetzt machen wir mal wirklich ein Statement für Europa. Hat ja auch nicht funktioniert. Also man kann es nicht planen und am besten, ja, man macht
was. Glaubst du wirklich, dass das so ist, dass man so den ultimativen Hit nicht planen kann?
Da sage ich nur Folgendes. Ich habe den Vortrag habe ich jetzt schon viermal gehalten. Also ich werde manchmal in Unis eingeladen für Vorträge und so. Den habe ich jetzt bereits viermal gehalten, den Vortrag. Der heißt Wie geht Hit? Wo ich einen Welthit, ein Nummer-1-Hit, ziemlich genau danach analysiert habe, wie die da vorgegangen sind. Und das war, wenn man sich anguckt, was da für Geld drin steckt und wie die Promotion angeschoben wurde. Und ne, also das letzte Drittel des Vortrags handelt nur davon, wie das vermarktet wurde. Also wie das komponiert wurde, ist die eine Frage, nämlich relativ simpel. Und die Produktion war dann wieder aufwendig, aber was als Vermarktung angesetzt wurde, wie die geschafft haben, über ein kleines Skandälchen wieder in die Presse zurückzukommen. Es war ein Hit von Rihanna. Und wie die dann geschafft haben, wieder in die Presse sich reinzulocken, wie die es geschafft haben, einen Insta-Kanal jeden Tag mit Messages zu versorgen und über 3 Monate hinweg einfach jeden Tag rausgehauen. Und bis alle das nicht mehr erwarten konnten. Und die haben es wirklich geschafft, das Ding, dass es nicht geleakt war. Also das, bis die das geschafft haben, tatsächlich am Veröffentlichungszeitraum, Punkt, das Ding rauszuhauen und zu verschenken. Der erste Tag war das Ding gratis. Und die hatten, ich weiß nicht, 2,5 Millionen Downloads und haben dann gesagt, okay, am nächsten Tag kurz Geld. Und am nächsten Tag wurde es nochmal 2 Millionen mal gekauft. Ja, weil das so ein Knaller gewesen. Das ist natürlich eine Promotion-Anstrengung, die kann man mit Geld machen. Ja, sowas gibt's. Man kann einen Hit machen, wenn man die entsprechende Personality, also man hat die entsprechende Person, die das dann verkauft, in diesem Fall war es Rihanna, die hatte mit dem Stück eigentlich nichts zu tun, das ist ja angedient worden von Drake und das ist in der Musikindustrie ist das möglich, aber wirklich berechenbar ist das nicht. Aber als Indie-Musiker oder als jemand, der unabhängig von diesen großen Plattenfirmen arbeitet, ist es nicht handelbar. Man hat ja gar nicht die Möglichkeiten, solche Pressemaschinerien zu bedienen.
Und bei Europa, das Video ist ja auch recht bemerkenswert. Ihr habt ja viele prominente Personen, deren Mund ihr quasi bewegt habt. Das war ja damals noch so relativ neu. Gab es keine Copyright-Probleme?
Nö. Ironisch darf man das schon machen. Ich meine, ich habe einmal, das Video ist von mir. Ich habe tatsächlich ein Video 2002 gemacht. Das hat den Kurzfilmpreis in Oberhausen gewonnen. Da habe ich nur mit Personen gearbeitet und die ineinander morphen lassen. Ich habe immer die Fehlfarben-Leute in Prominente reinmorphen lassen. Nee, das habe ich, auch wenn das Ding tatsächlich dann für damalige Verhältnisse viral gegangen ist, haben wir dann nie Probleme gehabt. Solange du dich Prominenten bedienst, die sozusagen, wenn du jetzt mit unbekannten Leuten arbeitest, wenn ich jetzt mit euren Köpfen arbeiten würde, da könntet ihr was dagegen haben. Das sind ja Personen des öffentlichen Lebens. Nur dann, wenn du sie in irgendeiner Form verletzt oder ne, also wenn du beleidigst, dann können sie was dagegen unternehmen. Aber wenn du sie ironisierst oder satirisch darstellst oder künstlerisch darstellst, haben die auch nichts dagegen, sage ich jetzt mal.
Aber ihr habt ja eine Riesenauswahl gehabt, da hätte ja schon ein Arschloch dabei sein können, was trotzdem klagt.
Ja, mir ist dann klar geworden, es gibt, glaube ich, in dem ersten Video ist dann der Verlag auf mich zugekommen und hat gesagt, können wir bitte die Szene rausschneiden, da waren dann Disney-Charaktere, weil die haben schon eine KI, die dann genau YouTube scannt und ihre Charaktere erkennt. Die haben gesagt, damit können die das Ding canceln. Dann habe ich die schnell wieder rausgenommen. Also mit Disney will man sich dann doch nicht anlegen.
Nee, nicht so eine richtig gute Idee, glaube ich. Thomas, was meinst du? Dann könnten wir jetzt auch schon langsam zu der Auflösung der Wahrheiten und Lügen kommen, oder?
Ja, genau. Können wir nochmal zu Lügen und Wahrheiten rekapitulieren wir nochmal.
Also These 1, ich habe im Jahre 1984 Aufnahmen im Kernstudio mit Jacques Liebezeit gemacht, die nie auf Tonträger erschienen sind. Nummer 2, der Bandname Deutsch-Amerikanische Freundschaft wurde an einem Küchentisch in Gewelsberg von Michael Kemner erfunden. Und Nummer 3 ist, Stücke des Albums Monarchie und Alltag der Fehlfarben können nicht auf einer korrekt gestimmten Gitarre begleitet werden, weil kein Stimmgerät im Studio war und so die Platte insgesamt verstimmt ist.
Ich fange mal an, also die ersten beiden Sachen mit Jacques Liebezeit, glaube ich, die Entstehung des DAF-Namens glaube ich auch und ich glaube nicht, dass ihr ohne Stimmgerät ins Studio gegangen seid. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich würde eigentlich alles drei glauben, aber ich schließe mich mit Christian an. Beim dritten bin ich doch etwas skeptisch, die ersten beiden, ja, glaube ich.
Okay, dann gehe ich mal von hinten nach vorne. Ja. Fehlfarben hatten kein Stimmgerät und es gibt nur ein einziges Stück, wo ein Klavier drin vorkommt, wo man nach dem Klavier gestimmt hat. Alle anderen wurden nach Thomas Schwebels Gitarre gestimmt und da der kein Stimmgerät hat, hat man das nach Gehör gestimmt. Das heißt, der Bass und Gitarre, Saxophon eben nicht, deshalb klingt das so ein bisschen verstimmt auch, aber haben sich alle nach Thomas Schwebel gestimmt.
Nee.
Insofern ist die Platte insgesamt einen Halbton zu tief.
Ach, gibt's doch nicht.
Etwa einen Halbton zu tief. Das heißt, wenn man da eine akustische Klampfe nimmt, man kann nicht zu dieser Platte dazuspielen. Und also zum Original. Die ist dann später nochmal rausgekommen, wo sie das versucht haben, hochzustimmen und so. Und war es aber irgendwie nicht. Und mittlerweile ist es so, dass wir dazu gekommen sind, dass sie gesagt haben, das ist so originär, dass wir, wenn wir Stücke live spielen mit den Fehlfarben, dann nehmen wir ein zweites Instrument mit auf die Bühne, die genauso gestimmt sind, wie die Platte damals war. Sodass, wenn du das beobachtest in Videos oder so, die von uns kursieren, dann ist, wenn wir Stücke von Monarchie spielen, dann ist ganz kurz, greift der Gitarrist und auch der Bassist zu einem anderen Instrument.
Also ihr jungen Leute da draußen, hier ist also eine ganz unbekannte kleine Band aus Düsseldorf noch ein bisschen zusammengewürfelt worden. Die brauchen dringend mal ein Stimmgerät. Vielleicht möchtet ihr da mal irgendwie eine kleine Sammlung starten, dass wir denen mal eins schenken. Und dann können die auch wieder neue Platten aufnehmen.
Wir hatten jetzt einen Ersatzbassisten, weil Micha war für ein paar Konzerte ausgefallen. Und der ist einfach dazu übergegangen, dass er den Bass auf D gestimmt hat, nicht auf E. Sodass er dann die Stücke dann halt in Dis, also es liegt ja alles einen Halbton tiefer, dann in Dis wirklich gut spielen konnte.
Dann bin ich mal gespannt auf die anderen beiden, da waren wir ja schon falsch. Ja.
Zu Nummer zwei, der Bandname Deutsch-Amerikanische Freundschaft wurde von Gabi und auch von Robert immer behauptet, sie hätten den Namen erfunden auf einer Fahrt nach Berlin und das stimmt einfach nicht. Ich war an dem Abend nämlich anwesend, als dieser Name gefunden wurde. Wir haben an einem Tisch zusammengesessen mit fünf Leuten und haben darüber beraten, was ist der Name der Band und haben eine Liste erstellt von möglichen Namen. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Abstimmung und der Name, also wir haben jeder, können wir, ich weiß nicht, drei Punkte vergeben und für die jeweiligen Namen und der mit den meisten Punkten, der wird's dann. Und Michael Kemner hat in diese Liste Deutsch-Amerikanische Freundschaft eingetragen. Er hatte am Tag zuvor einen Bericht im Fernsehen gesehen über ein Treffen von Politikern über die Deutsch-Amerikanische Freundschaft und fand den Namen so faszinierend, dass er gesagt hat, das ist jetzt unser Bandname. Ich hatte dann so Bandname wie Originalton West hätte ich gehabt, ja. Und Gabi hatte den Namen Esso mit drei Runen S geschrieben. Der hat ja immer so ein bisschen mit Nazis. Jeder hatte da so ein Ding und ja, es ist die Deutsch-Amerikanische Freundschaft geworden. Das ist also die mit dieser Mär von der Band möchte ich jetzt mal aufhören.
Sehr gut.
Dass das sich hoffentlich diese Falschmeldung nicht verbreitet. Aber 1984 kannte ich Jackie Liebezeit noch nicht. Ich habe ihn erst später kennengelernt. Ich habe zwar im Kernstudio mehrmals Aufnahmen gemacht mit René Tinner, also mit allen möglichen Leuten, mit Element of Crime und mit allen möglichen Leuten, aber mit Jackie Liebezeit tatsächlich erst in den 90er Jahren auf einem Open-Air-Festival zum ersten Mal Kontakt zu ihm gehabt und mit ihm gespielt. Ich bin darauf gekommen, weil ich habe mal, als ChatGPT ganz neu war, habe ich irgendwie ChatGPT gesagt, schreib mir mal eine Biografie vom deutschen Musiker Kurt Dahlke alias Pirulator. Und dann hat er mir eine Biografie geschrieben und da waren ganz freche Lügen drin, weil er einfach bestimmte Jahre nicht füllen konnte. Und da war eben genau diese Lüge, ich hätte ein Album mit Jackie Liebezeit und Holger Tschukai gemacht. Da habe ich gesagt, wie kommt ChatGPT da drauf? Der hat das einfach erfunden.
Und ja, gedacht, das macht er gerne, ja.
Es klingt schön, aber leider nicht.
Aber wie kreativ, ich sollte das auch mal machen. Also mir so eine Biografie von der KI erstellen lassen.
Da hast du auf einmal Hits geschrieben und alles ja. Mögliche.
Wenn du das hast du auch schon gemacht.
Ganz was Neues.
Ich empfehle übrigens weg von ChatGPT, weil der ist zu viel Dreaming, zu viel Unwahrheit drin. Ich empfehle Perplexity als AI, wenn ihr das kennt.
Kann ich bestätigen, ja.
Die berufen sich nur auf Fakten und die geben immer hinten in Klammern die Quellen an. Also das ist.
Und Perplexity sagt auch, wenn es was nicht weiß. Wenn du ChatGPT was fragst und es hat keine Ahnung, gibt es ja trotzdem stinkfresh, haut es ja eine Antwort hin, als ob es stimmen würde. Ja, dann sagst du eben, hey, sorry, stimmt nicht. Dann macht dasselbe nochmal nur mit einer anderen Antwort. Und Perplexity sagt, sorry, kann ich nichts zu sagen. Ja, es ist eine ehrlichere. Ja.
Ja, da haben wir ja mal einige Sachen hier, Skandale aufgedeckt und interessante Sachen aus deiner Vergangenheit erfahren.
Ja, schön.
Aber ich glaube, wir können uns auch noch 3 oder 4 Stunden mit dir unterhalten. Die Frage ist, ob die Hörer uns da noch folgen würden.
Ja.
Eine der nächsten Folgen bei uns haben wir unseren Zuhörern, die dürfen manchmal auch ihre Meinung äußern, haben wir oder fragen sie, was denn ihr liebstes Liebeslied aus den 80er Jahren war. Hast du denn da einen Tipp? So ganz spontan?
Ja, also wir waren eben bei Dora, kein Liebeslied von Dora, würde ich mal ganz spontan sagen.
Sehr gut.
Das ist aber, glaube ich, nicht aus den 80ern, oder?
Ah, ich befürchte.
Ja, ich glaube, es ist eher 90er.
Ja, 80er Jahre, lass mich überlegen, was gibt's da?
Also ich hätte dich jetzt so hier Time of My Life mäßig. Da sehe ich dich. So.
Wenn, dann musst du schon so einen Twist haben. So reine kitschige Liebeslieder ist nicht mein Ding.
Also wirklich, oder?
Und das auch nicht, ja.
Müssten verboten werden, finde ich. Polizeilich.
Sehr gut. Wenn ihr aber einen Tipp habt, was denn für euch das schönste oder interessanteste oder spannendste oder wegen mir auch das schlimmste Liebeslied der 80er war, dann schreibt uns an christian@purwinundkova.com. Könnt uns auch bei Facebook oder per Mail kontaktieren. Könnt uns gerne auch eine Audionachricht machen dazu und dann packen wir das alles zusammen. Gerne könnt ihr auch die Story dazu erzählen.
Unbedingt.
Was denn das Spezielle an diesem Song war für euch, in welcher Situation das gegeben halt war. Dann schauen wir mal, wie ihr da ja. So eure Zeit verbracht habt mit solchen Sachen. Ansonsten, Kurt, vielen Dank. Ich fand es sehr, sehr spannend, dass du auch so schön erzählt hast und so offen erzählt hast über die Zeit, dass auch die eine oder andere Lüge aufgedeckt worden ist. Ja, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. War toll.
Ja, vielen Dank. Euch auch und ja, gerne wieder.
Auch nochmal danke von meiner Seite. Es war uns ein Fest mit dir.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.